Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Ja, das war die Folge 100 des Politik-Podcasts. Und es gibt nach Politik-Podcasts gibt immer zwei Situationen. Entweder alle springen auf und sagen, ich habe einen Termin, ich muss sofort weg, oder ich muss noch einen Beitrag machen, ich muss noch einen Kommentar schreiben. Oder man sitzt so einen Moment im Studio und sagt, war das jetzt okay, war das interessant, und geht etwas ratlos auseinander. Und manchmal freuen wir uns dann, wenn wir Mails bekommen. Und heute haben wir die Chance, jetzt einfach mal zu fragen, war es interessant, was hat interessiert. Wir haben Gäste im Studio eingeladen, so ungefähr für die, die jetzt sozusagen diesen Bonusteil sich anhören später. Etwa 30 Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts sind da. Und wir würden uns freuen, wenn wir noch miteinander ein bisschen ins Gespräch kommen. Wir haben da zwei Mikrofone. Ich würde vielleicht mal als Frage, also jeder kann sich gerne beteiligen, wie er möchte. Aber die erste Frage war,
das ist schon jemand.
Sind Fragen offen geblieben oder haben wir alles beantwortet? Da gibt es eine Frage, da drüben. Wenn Sie mögen, sagen Sie vielleicht dazu, wer Sie sind und
Gesa aus dem Rheinland. Ich finde es ganz erstaunlich, dass wir jetzt über SPD und Frau Nahles Rücktritt reden und geht die SPD in Duckhaltung oder was macht sie, beziehungsweise die CDU Duckhaltung hinter der SPD. Was ich so ein bisschen in der aktuellen Diskussion vermisse, ist eigentlich die Rolle von Frau Merkel. Weil sie hat immer gesagt, dass sie den Zeitpunkt ihres Austrittes oder sie möchte bestimmen, wann sie ihr Amt quasi beendet. Und ich könnte mir vorstellen, wenn im Herbst die Midterm-Review, sage ich mal, stattfindet, dass sie genauso plötzlich auch vom Kanzleramt zurücktreten möchte, genauso wie sie auch vom Parteivorsitz relativ unvorhergesehen zurückgetreten ist. Und ich glaube auch nicht, meine Einschätzung wäre, dass die SPD nicht unbedingt hier den Neuwahlen erzwingen möchte, weil ich glaube, dass die so ein bisschen der letzte Halt diese aktuelle Regierung ist. Und ich meine, für Frau, wenn man sich die Harvard-Rede so ein bisschen angehört hat von Frau Merkel, manche haben auch schon gesagt, das hörte sich wie eine Abschiedsrede an. Sie scheint ein bisschen amtsmüde vielleicht auch geworden zu sein. Vielleicht wäre das auch die beste Möglichkeit, an der Stelle im September auszusteigen und in die Kommission einzusteigen.
Also eins kann ich davon, also da würde ich ganz hohe Wetten eingehen. Die steigt nicht in die Kommission aus, die geht raus. Also gerade wenn man sich die Harvard-Rede angehört hat und wenn man hier die Gelegenheit hatte, mit ihr zu reisen und mit ihr zu sprechen, wenn man auch nochmal so ganz frühe Erinnerungen, ganz frühe Äußerungen von ihr, gibt es ein tolles Interview in diesem zwischen schon alten Bildband, so eine Langzeitbeobachtung von der Helinde Kölbel, die eine Reihe von Politikern, ich glaube, über 10 Jahre beobachtet hat, immer einmal im Jahr Gespräche geführt hat, ein ganz interessantes Gespräch mit Merkel, wo sie sich auch schon immer ganz klar geäußert hat, irgendwann steige ich da aus und habe noch ein anderes Leben. Also die werden wir nur noch außerhalb der Politik sehen, was sie übrigens mit Andrea Nahles verbindet. Also ich finde, es gab da zwei Parallelen. Einerseits der ausgesprochen konsequente Abschied von Andrea Nahles, die auch gleich sagt, Bundestagsmandat gebe ich auch zurück im Laufe des Jahres, Ende meiner politischen Karriere. Und das Zweite, weil Sie das gesagt haben, die Merkel, die gesagt hat, als sie den Parteivorsitz abgegeben hat, ich wollte mein Amt in Würde übernehmen und führen und auch in Würde zurückgeben. Das finde ich, das ein paar Mal gesagt im Sender, ich fand diesen Abgang von Andrea Nahles, auch die Szene, wo sie vor das Willy-Brandt-Haus kommt und sich von den Journalisten verabschiedet und sich bedankt bei den Journalisten, das finde ich, das hatte eine Größe und auch eine Würde.
Das haben andere Parteivorsitzenden vor ihr nicht so.
Ja, wir erleben das wirklich, wie die Bereitschaft ist von scheiternden Politikern oder Politikern in Schwierigkeiten, mit Aggression in solchen Situationen auf uns zuzugehen und die Medien anzuklagen.
Ja gut, aber die Medien waren ja nicht der Angreifer in diesen letzten Tagen. Das waren die eigenen Leute, besonders die eigene Fraktion. Dass man da vielleicht etwas friedvoller von den Journalisten sich verabschieden kann, wäre sie jetzt Opfer einer gezielten Medienkampagne geworden, wäre der Abschied vielleicht auch wieder ein bisschen anders ausgefallen. Das weiß man nicht.
Aber grundsätzlich möchte ich übrigens nochmal, also das stimmt, über Angela Merkel haben wir hier am Tisch wenig
geredet, jetzt zumindest in dieser Folge. Und sie taucht ja auch nur noch sehr wenig auf, hat man das Gefühl, zumindest in diesen sehr aktuellen politischen Debatten, obwohl sehr viel von ihr abhängt. Es ist ja wirklich eine Frage, wann geht sie und wie hinterlässt sie das dann? Also ich würde jetzt auch mal sagen, dass Kramp-Karrenbauer auch nicht darauf vorbereitet war, dass sie nach der Hessenwahl den ersten Teil des Amtes zurückgibt. Also da, das stimmt.
Ich glaube, wenn diese Nachfolgefrage geklärt wäre, diese momentane Doppelspitze, wenn das ausgerechnet wäre, wann übernimmt AKK und ist das unisono Konsens in der CDU, dass sie die nächste Kanzlerkandidatin wird, dann wäre die Arbeitsteilung vielleicht auch klarer. Aber im Moment gucken ja alle nur auf Kramp-Karrenbauer und auf diese Frage, wird sie die Nachfolgerin, wann kann Merkel aussteigen? Also vielleicht ist das mit eine Erklärung dafür, warum die Kanzlerin so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist.
Ja, da gibt es noch andere Beobachtungen.
Okay. Hallo, Jonas Greitner von den Moritz-Medien aus Greifswald. Das scheint ja jetzt bei den Umfrageergebnissen immer so eine Welle zu sein, auf der die jeweiligen Parteien surfen. Die AfD bei den Flüchtlingen, die Grünen beim Klima. Falls die Grünen in einer Neuwahlsituation an eine bundespolitische Regierungsposition kommen, können sie überhaupt mit ihrem Wahlprogramm einen Spagat erfüllen, dass der breiten Mehrheit in Deutschland gefallen wird?
Ja, gute Frage. Ich glaube, dass das nicht ausgemacht ist. Und das, was die Grünen im Prinzip ja aus einer relativ bequemen Oppositionsrolle im Moment fordern können, hat ja seinen Preis, monetär. Wie eine breite Masse darauf reagieren wird, wenn die Grünen liefern, halte ich auch für fraglich. Ich bin allerdings überrascht. Also ich habe auch am Sonntag den Christian Lindner das gefragt. Er hat gesagt, wie erklären Sie denn das, dass die FDP einen bequemen Weg bietet, einen bequemen politischen Weg zu sagen, wir müssen euch nicht die Freiheit für irgendetwas nehmen, sondern wir machen so ein bisschen Emissionshandel plus Erfindergeist, löst das Problem und eigentlich Subtext können wir alle so weiterleben wie bisher. Und dann haben wir eine Partei, die sagt, das geht auf keinen Fall. Wir müssen Verhalten ändern und das geht möglicherweise nur über Zwang. Und dafür mit der, was, 4- oder 5-fachen Stärke inzwischen belohnt wird, wie die FDP. Für mich erstaunlich. Ich glaube, die Grünen haben recht. Das rührt aus einem tiefen Misstrauen gegenüber uns als Spezies her. Aber insofern gebe ich völlig recht, dass das so eine Art Reality-Check sein kann, wenn sie erstmal an der Macht sind und das umsetzen, was sie denken, das richtig ist.
Gut, aber bisher ist noch jede Partei, die aus der Opposition in eine Regierungsverantwortung zurückkommt, hart gefallen. Also ich glaube, das wird nicht nur den Grünen so gehen. Ich musste gerade grinsen, als du das von Christian Lindner erzählt hast, weil das natürlich bei ihm ein ganz beliebter Topos ist, seit Jahren dieses Szenario von der grünen Verbotspartei zu zeichnen. Das sagt er ja seit Jahren, weil die beiden natürlich auch in einem natürlichen Konkurrenzverhältnis miteinander stehen. Und mir ist das zu platt zu sagen, die sind eine Verbotspartei und wir müssen unser Verhalten ändern. Das ist ja gerade das, was im Moment nicht mehr nur die Grünen fordern, sondern was auch die Jugend fordert, die auf die Straße geht. Und es muss doch im Moment diskutiert werden, dass sich was ändert. Nur über den Weg kann man ja unterschiedlicher Meinung sein.
Und wenn ich zu Realitätscheck noch was sagen darf, es gibt ja den Realitätscheck für die Grünen in zumindest einigen Bundesländern wie in Baden-Württemberg oder Hessen zum Beispiel, wo sie wieder in die Regierung gekommen sind und in Baden-Württemberg sogar die CDU dann an der Regierung abgelöst haben. Also da haben sie bestanden.
Ja, da ist noch eine Anmerkung von da. Ich will aber gleich auch eine Frage noch mal zurückgeben. Das muss ich mir mal merken.
Ich jetzt oder Sie erst?
Wie bitte? Okay.
Ja, mein Name ist Geisner, ich bin aus Pankow und habe einen Hamburger Migrationshintergrund. Und daher jetzt die Überleitung. Der Herr Olaf Scholz, der hat gesagt, er will kein Parteivorsitzender der SPD werden, weil er hat ja mit dem Finanzministerium und so weiter genug zu tun. Platzt jetzt aber die Koalition, dann ist er das ja nicht mehr. Andererseits sind da drei jetzt als Troika-Vorsitzende, die es nicht werden wollen. Läuft es am Ende doch auf Olaf hinaus?
Ist Frank nicht
Nein,
da, ne?
Also ich glaube nicht. Ich glaube, das ist bei ihm natürlich, also wir haben herzlich gelacht, als wir das mit der Zeit gehört haben. Und ich glaube, es ist bei ihm die Einsicht, dass er mit Nahles, dass die SPD jetzt jemanden haben will und auch jemanden braucht, der nicht für den Kurs steht, für den Nahles und er zusammenstanden. Also da, glaube ich, ist der draußen. Und ich glaube, diese Äußerung von ihm ist Erkenntnis dieser Einsicht. Aber wenn ich eine Frage zurückgeben darf an die Hörer aus Greifswald, Pankow, auch Osten, also das, was wir eben gesagt haben über Osten, über politische Diskurse, die Frage würde ich gerne mal zurückgeben, wie Sie das wahrnehmen. Wir stehen ja immer wieder unter dem Verdacht, unter dem Vorwurf, dass wir hier so einen Berlin-Mitte-Diskurs führen, der nicht wahrnimmt, was im Land passiert. Und deshalb nutzen wir natürlich jede Gelegenheit gerne, zu fragen, wie Sie das wahrnehmen und wie bei Ihnen in Greifswald, in Jena, in Pankow, in den Regionen, wo jetzt auch dann die Wahlkämpfe kommen, wie da über Politik geredet wird.
Ja, hallo, Paula Georgi mein Name. Ich bin in Ostberlin quasi aufgewachsen, zwar nach der Wende. Meine Verwandtschaft kommt auch aus dem Osten. Ich habe 5 Jahre in Jena studiert. Habe auch sehr viele politisch aktive Freunde tatsächlich, die zum Beispiel in Sachsen aufgewachsen sind und dort immer noch wohnen. Und unser Eindruck ist, gerade wenn wir aus einer eher linken Sozialisation kommen, dass viele Parteien, gerade zum Beispiel die SPD, gerade auch die CDU, den Osten aufgegeben haben. Wenn ich jetzt durch den Osten gefahren bin und die Wahlplakate mir angeguckt habe, die AfD, die hat riesen Plakate aufgehangen, die haben doppelt plakatiert. Dazu kommen dann noch diese ganzen Kleinstparteien wie der Rechte Weg und so weiter. Und da werden ja Botschaften vermittelt, politische, da kann man halten von, was man will. Wahrscheinlich, also ich persönlich nicht so viel. Und darunter hängt dann einfach nur ein Bild von einem SPD-Politiker und sein Name. Also es fehlen halt die Themen tatsächlich. Es wurde sich irgendwie zurückgezogen. Das sage ich jetzt nicht, dass jeder Politiker oder jede Politikerin es getan hat, aber so im Großen und Ganzen hat man schon den Eindruck, da hat man sich zurückgezogen. Man weiß ja gar nicht, worüber man mit den Leuten im Osten reden soll. Und ach überhaupt, und ach, jetzt wählen die ja alle AfD und die haben ja gar keine Ahnung von nichts. Und ich glaube, darin liegt schon ein sehr großes Problem. Ich würde es nicht unbedingt so stark auf die Medien beziehen, aber ich glaube, da liegt vor allen Dingen das Problem auch in den Parteien tatsächlich so. Und es ist natürlich irgendwie kompliziert, aber was definitiv, vielleicht noch mal auf die Medien zurückzukommen, was schon ist so der Eindruck, jetzt wird viel über die SPD geredet, dass Frau Nahles zurücktritt, aber es wird so wenig geredet darüber, über die Ergebnisse, über die Kommunalwahlen, über die, die anstehenden Landtagswahlen im September. Es sieht ja wirklich düster aus. Stadträte sind jetzt von der AfD, wir haben Mehrheiten und so weiter. Und das wird die politische Kultur verändern, oder das hat sie ja schon verändert. Und ich glaube, darüber muss auch noch viel stärker geredet werden. Auch vielleicht, wie strukturell irgendwie unsere Demokratie sich ändern muss tatsächlich und nicht nur, wie sich die SPD ändern muss oder wen sie da neu brauchen.
Dann haben wir da und da drüben haben wir auch noch jemanden, ja.
Jonas Greiten nochmal aus Greifswald. Mhm. Ich glaube, dass sowohl die Politik als auch die Berichterstattung gerade aus der gegen Greifswald-Vorpommern relativ oft an der Bevölkerung einfach spurlos vorbeigeht. Das wird gar nicht so registriert. Ich habe bei einem Arzt in Anklam gearbeitet, der beschwerte sich nur, dass die Journalisten kommen, sagen, wie schrecklich es hier ist. Immer zur Wahl einmal nach Ueckermünde fahren, wo die AfD 32%, die NPD 13% so roundabout hat und dann wieder verschwinden. Also das spielt keine große Rolle. Und die Politiker, die da sind, Philipp Amthor ist Greifswalder, der geht auch gleich nach Berlin. Der hat da Häuserwahlkampf gemacht und nun ist er weg. Also
Sie haben doch da in der Gegend den Vorpommern-Staatssekretär von der SPD, den Dahlemann. Der gilt auch immer als so ein Musterbeispiel.
Der macht relativ viel. Ich habe auch ein Interview mit ihm gemacht. Der will auch da bleiben. Ja. Nur das bringt der SPD jetzt in Vorpommern-Greifswald auch nichts.
Ja, aber wenn Sie sagen, selbst das bringt nichts, ja, der ist ja nun wirklich so ein Musterbeispiel bekannt geworden, dadurch, dass er auf die NPD-Bühnen gegangen ist und mit denen auf den Marktplätzen echt in den Clinch gegangen ist. Super Politiktalent, den hatten wir auch hier und haben gestaunt, was das für ein Talent ist und gedacht, na, wie lange dauert das, bis der hier aufschlägt. Aber der hat uns auch immer gesagt, nee, ich bleib da.
Da hinten war noch eine.
Ja. Da.
Ja, guten Tag, Nelson Frey ist mein Name. Ich studiere aktuell in Jena und ich habe das ganz große Gefühl, wir befinden uns da in einer Blase. Klar, ganz klassisch, unsere Ortsteilbürgermeisterwahl ist jetzt eine Stichwahl zwischen Linken und Grünen. Das sagt eigentlich ganz viel darüber aus. Und wenn ich jetzt aber aufs Land fahre, wenn ich jetzt 10 Kilometer rausfahre, mehr muss es gar nicht sein, dann habe ich ganz andere Bilder. Dann habe ich genau das, was gerade beschrieben wurde. Dann habe ich NPD-Plakaten, habe ich AfD-Plakate teilweise. Und meiner Beobachtung nach ist das eine andere Konfliktlinie auf dem Land. In der Stadt hat man immer noch diese Konfliktlinien Arbeit versus Kapital oder sowas. Und auf dem Land hat man sowas gar nicht. Man fühlt sich einfach nur noch vernachlässigt. Man hat wirklich diese Idee von Zentrum versus Peripherie, Stadt versus Land. Das ist die wichtige Konfliktlinie, die da herrscht. Und viele Leute, die ich da kenne, die haben am Anfang die SPD gewählt, dann haben die CDU gewählt. Und es hat sich nie etwas geändert. Es war für die komplett egal, wen sie wählen. Es ist immer das Gleiche rausgekommen, nämlich sind sie weiter hinten abgefallen. Und ich halte es für eine ganz natürliche Entwicklung irgendwo, dass die jetzt sagen, okay, wer kann denn da noch was ändern? Und natürlich sind das die politischen Newcomer, natürlich sind das die, die noch nie Regierungsverantwortung hatten, nirgendwo. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Moment in Ostdeutschland als Problem beobachten müssen. Hm.
Gibt es da noch andere Beobachtungen dazu oder Einschätzungen zu dieser Frage, wie nehmen wir wahr, was könnten wir noch wahrnehmen? Ja.
Hallo, Roland Walter, mein Name aus Magdeburg. Und ich kann die Beobachtung eigentlich aus Jena nachvollziehen. Das ist bei uns ähnlich.
Ja. Was?
Wasser. Herr Detjen, Sie haben gesagt, die Leute im Osten, die haben sich eigentlich von der Politik verabschiedet. Und das ist wirklich so. Viele interessiert das überhaupt nicht mehr. Wenn man doch mal ein Gespräch anfängt über Politik, dann landet das ganz schnell nach 2, 3 Sätzen Ausländer. Und die AfD ist halt die Einzige, die dagegen was machen tut. Und dass die aber keine richtigen Lösungen anbieten, das sehen die eigentlich die wenigsten. Ich möchte mich hier nochmal bedanken, dass wir hier zu Gast sein dürfen, dass Sie uns die Möglichkeit geben, hier Ihnen mal zuzuschauen. Fand ich sehr spannend. Danke auch für den Politik-Podcast selber, weil das ist auch total spannend, interessant, Ihnen zuzuhören, abseits der regulären Berichterstattung. Da richtig mal zuzuhören. Danke auch an Sarah Zerback für Der Tag. Ist genauso spannend. Dafür wollte ich einfach nochmal Danke sagen.
Ja. Ja, das freut uns natürlich, wenn wir sehen, sozusagen, dass das Angebot wird wahrgenommen. Es wird von so vielfältigen Menschen aus so vielfältigen Regionen wahrgenommen, wie wir es jetzt hier bei Ihnen eben wirklich durch einen Zufall ausgelost haben. Aber auch mich beeindruckt, dass immer sozusagen, wo wir auch selber sehen, an Hörerpost, die wir bekommen, wo die Bruchkante ist. Also es gibt ja da zwei Phänomene. Einerseits haben wir mit einem Angebot wie dem Deutschlandfunk und vertiefenden Angeboten, vertiefender journalistischer Information über Politik, genauso Kultur, haben wir in unserem Programm steigende Hörerzahlen. Das Interesse an ernsthafter, vertiefender Beschäftigung mit dem, was in unserem Land auf allen Ebenen los ist, ist da und ist wachsend. Auch in allen Generationen. Auch unser junges Programm Deutschlandfunk Nova ist erfolgreich, hat wachsende Hörerzahlen. Ist das einzige Digitalprogramm, das zurzeit oder ist das erfolgreichste Digitalangebot im Radiomarkt, weil es das als einziges geschafft hat, durch Hörerzahlen in die gleiche Kategorie der Nutzermessung zu kommen wie die klassischen UKW-Programme. Das ist der eine Befund. Aber der andere ist eben, dass wir sehen in Hörerreaktionen auch, wo die Bruchkante ist. Wo Leute, ich habe manchmal den Eindruck, die hängen den ganzen Tag am Deutschlandfunk, hören sich an, was wir sagen und dann setzen sie sich hin und schreiben ganz grauenvoll und was ihr da macht und ihr versteht uns nicht. Und dann schalten die wahrscheinlich irgendwann ab und sind weg und gehen irgendwo anders hin und wir hören uns nicht mehr wieder, verlieren den Kontakt. Beide Phänomene sehe ich irgendwie. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man an dieser Bruchkante steht, was kann man da kommunikativ tun? Ich weiß nicht, ob Sie da Erfahrungen haben aus Ihrem Alltag mit Menschen, die sagen, das, was euch da interessiert, ihr hört den Deutschlandfunk, ihr fahrt dann nach Berlin zu denen hin, aber das ist nicht die wirkliche Welt.
Genau. Meine Frau
sitzt. Nehmen wir nochmal einen. Ja.
Entschuldigung. Meine Frau sitzt mit so einer Frau zusammen. Die ist um die 40. Und wenn die hört, was weiß ich, Deutschlandfunk oder Bundespressekonferenz, dann ist das alles gesteuert, was ihr hier macht. Es ist alles
Also ich bin hier gerade...
Da hinten steht das Telefon, wo der Regierungssprecher immer morgens anruft und sagt, was wir machen müssen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da wirklich auch fassungslos drüber. Ich kann da nur stammeln, wenn ich sowas über sowas erzähle.
Von Gesa nochmal eine Anmerkung.
Ich arbeite selber im politischen Umfeld und das ist ganz schwierig für einen Durchschnittsbürger zu begreifen, was man da eigentlich den ganzen Tag so macht, muss man ganz ehrlich sagen. Man redet auch immer von der EU-Bubble und der Wasserkopf und sowas. Wenn man aber mal reinguckt, dann ist die Kommission um so vieles transparenter als jedes unserer Bundesministerien. Ja? Wenn man da eine Anfrage stellt, dann kriegt man die relativ gut beantwortet. Es gibt sogar eine eigene Hotline, bei der der Bürger anrufen kann, im Gegensatz zur deutschen Bundesregierung, sage ich jetzt mal. Aber es ist alles so weit weg, also auch wenn ich mit Freundinnen rede oder sowas, selbst nach 4 Jahren fragen die mich noch, was machst du da eigentlich genau? Ja, also alle Politik, das ist was, das kriegt man mit und die machen da irgendwas. Also ich frage mich immer, wie man den Leuten das näher bringen kann. Ja? Also ich erzähle dann immer begeistert, was ich so den ganzen Tag mache, aber irgendwie dringt es manchmal nicht so durch. Und wenn man sagt, du kannst dich selber an deinen Bundestagsabgeordneten wenden. Ruf mal an, mach mal einen Termin, schreib denen eine E-Mail. Die reagieren, weil das ihre Wählerschaft ist. Ach nee, kann ich ja doch nichts machen. Aber wenn ich im Bundestag die Abgeordneten oder zumindest die Referenten teilweise höre, was die eben sich für einen Aufwand machen, um Anfragen von Bürgern zu beantworten, dann weiß ich nicht, wie man diese Kluft schließen kann, um ehrlich zu sein. Und ich habe auch bisher noch keine gute Antwort darauf gehört. Vielleicht haben Sie Vorschläge.
Wir können die Frage auch mal, wenn es noch andere gibt, aber auch mal dann irgendwann mal an den Hans Heimdall weitergeben, der eben der hier ist und Leiter unseres Programms Deutschlandfunk Kultur ist und insofern auch noch mal in einer anderen Rolle ist als wir. Wir sozusagen als die Reporter, die an der Berichterstattungsfront stehen und Hans Heimdall als jemand, der für ein Gesamtprogramm verantwortlich ist und sich mit der Frage beschäftigen muss, wen können wir erreichen, wen erreichen wir als ein öffentlich-rechtlicher Sender, der eben einen Integrationsauftrag und einen Vielfaltsauftrag hat. Aber da gab es, glaube ich, vorher...
Es gab noch Hörerstimmen.
Gab es Hörerstimmen da? Hm? Hier, da, genau.
Genau, ich bin Karin Bär aus Berlin. Und ich würde zu einem vielleicht etwas anderen Aspekt von dieser großen Frage gehen. Ich habe mir in der Vorbereitung zu dieser Sendung die Sendung 1 nochmal angehört und da war noch die Rede von einem möglichen Kanzler Schulz. Und habe mir dabei so ein bisschen die Frage gestellt, Sie alle sind ja sehr am Puls der Ergebnisse und sozusagen ganz nah dran an dem, was sich da so bewegt. Und das ist immer alles sehr tagesaktuell. Wie kann man eigentlich systematisch in so einem Podcast-Format, wo alle sozusagen reinlaufen aus ihren Terminen und sozusagen sich so ein bisschen austauschen darüber, was gerade los ist, systematisch reinbekommen, wie eigentlich die großen Linien sind, was eigentlich mit den Sachen ist, die jetzt vor einem Jahr verabschiedet wurden, wie hat sich das eigentlich entwickelt, wie hat sich eigentlich der ganze Diskurs verschoben in bestimmten Dingen, wie undenkbar sind bestimmte Dinge, ob man das vielleicht macht über ein bestimmtes Format, wo alle nochmal in sich gehen und sagen, wir suchen uns einen Tag des letzten Jahres aus und gucken, was haben wir eigentlich da gemacht oder ob es da irgendwie Ideen gibt, sowas auch systematisch mit reinzukriegen, das, was man jetzt nicht sieht, weil sozusagen irgendwas, was so aktuell ist, sich einfach davor schiebt, so Stichwort Trump, wo auch immer dann bestimmte Aufreger gesetzt werden, um bestimmte Dinge einfach auch unsichtbar zu machen. Ob man da vielleicht auch ein bisschen anknüpfen kann an Hörerschaften, weil die da Dinge wiedererkennen, von denen sie wissen, weil sie einfach die letzten 2, 3, 4 Jahre darüber was gehört haben, weil es einfach sozusagen ein bisschen präsenter ist als ein Gesetz, was noch gar nicht verabschiedet ist.
Also die Idee notiere ich mir sofort.
Die habe ich mir schon notiert.
Klaus hat schon mitgeschrieben. Also der Podcast kommt, finde ich eine super Idee. In der Tat stehen wir vor der Frage, ist man sozusagen immer wieder aufs Neue in der Situation, boah, war das alles aufregend und was ist jetzt passiert? Oder arbeitet man an diesem Format Podcast und was für Idee, was könnte das sein? Wir haben aus unserer Diskussion, glaube ich, also wenn Sie die allerersten gehört haben, da gab es mal Versuche, Gäste mit reinzunehmen, Politiker mit ins Gespräch einzubeziehen. Das haben wir schnell wieder sein lassen, hatten auch das Gefühl, wir wollen diese Form des Gesprächs, des öffentlichen Redaktionsgesprächs nochmal auch für uns selber einüben. Wir haben da auch selber viel gelernt dabei, über uns. Aber die Frage, was kann man mit so einem Format noch machen, ist richtig. Eine Idee haben Sie uns jetzt gegeben, wenn es noch andere gibt. Die setzt man jedenfalls schon mal um. Und was wollte ich noch sagen? Das ist mir jetzt entfallen. Wir machen einfach da weiter. Genau.
Hallo, Corinna Klein. Ich schließe mich meiner Vorrednerin, glaube ich, in großen Teilen an, weil meine Wahrnehmung auch ist, zu dem Konflikt quasi die Bevölkerung gegen die Medien, dass ich sagen muss, ich schätze bei Ihnen besonders die Sendung, wo Sie so ein bisschen einen Einblick geben, nicht nur, was ist gerade Thema, sondern auch, warum stehen diese Themen im Vordergrund? Also ich fand zum Beispiel die Folge besonders spannend zu den Karnevalsauftritten von Frau Kramp-Karrenbauer, wo Sie, Herr Dethien, ja auch so ein bisschen gesagt haben, wir haben das auch selber total diskutiert, sollen wir das als Thema machen? Und ich war eigentlich dagegen. Und ich fand, das war so ein total schöner Moment, der wirklich gezeigt hat, dass die Medien auch aus Menschen bestehen, die Meinungen und Erfahrungen und Karnevals eigene Karnevalshistorie quasi haben.
Und oh ja, Frank Kapellan ist nicht hier.
Aber die auch zeigen, warum Themen in den Vordergrund kommen und dass vielleicht die Medien selber manchmal gar nicht damit so glücklich sind. Also das finde ich total spannend, diesen Prozess transparenter zu machen für die Bevölkerung. Und ich glaube, das nimmt viel Kritik, wenn man sieht, ja, das sind Menschen, mehr oder weniger wie du und ich. Und es sind nicht die von ominösen Wirtschaftskreisen gesteuerten Medien, die irgendwelche unklaren Ziele haben.
Ich würde gerne mal eine Rückfrage stellen, weil wir sehr viel positive Rückmeldungen auf diesen Podcast haben. Mhm. Eben auch genau dahingehend, dass man mal Themen tiefer behandelt, dass man zum Beispiel auch, das, was ihr gemacht habt, diese Sendung über die Verfassungsrichter Gudula und du oder Wahlrecht, wo die Befürchtung im Raum stand, das ist ein bisschen zu nerdig und das kam dann doch sehr gut an. Und diese Möglichkeit, das da zu vertiefen, solche Sendungen zu machen und vielleicht auch die Verschiebung eben genau zu solchen Formaten hin. Deswegen würde mich einfach nur mal interessieren, wer von Ihnen hört denn überhaupt noch regelmäßig lineares Programm oder sind Podcasts dabei, das auch abzulösen, vor allem bei jungen Leuten? Also ich habe sehr viel darüber nachgedacht, jetzt auch mit diesem Rezo-Video, wie gehen wir eigentlich damit um, mit neuer Informationsvermittlung und wie kann man eben jüngere Menschen erreichen, die ja oft nicht mehr lineares Programm haben. Deswegen würde mich es einfach mal interessieren, irgendwelche Eindrücke, Meinungen, wer hört vor allem Podcasts und kein lineares Programm mehr?
Mach einfach mal Hand hoch, wer hört ja. UKW-Radio?
Oder online. Linear.
Ja, also schon die Mehrheit hört noch UKW-Radio. Darf ich noch mal fragen, wer hört nur digital über Smartphone oder so? Das sind jetzt so drei, na, es ist so, würde ich mal sagen, na, doch fast so die Hälfte, würde ich sagen.
Halbe,
also das,
ne?
Geht an die Hälfte derer von denen, die jetzt, die später hören, dann, die im Raum sind von so 50 Leuten, die sagen...
Keine Angst, wenn UKW abgeschaltet wird.
40, 50 Leuten, die sagen... wir hören nur noch digital. Darf ich noch eine Frage stellen? Das interessiert mich immer. Wer hat eine Tageszeitung abonniert?
Ja, abonniert.
Fragen wir erstmal, wer hat eine Papierzeitung jeden Tag? 1, 2, 3. Das ist 4. 4. Und digital, wer hat ein digitales Abo? Das sind dann schon jetzt hier auch, würde ich mal sagen, gut die Hälfte derer. Ja, interessant.
Ja. Ich glaube, ich war direkt auf jetzt meine...
War da eine Antwort, genau.
Hier, genau. Mein Name ist Immanuel Eisler und ich bin Student in Berlin hier einfach. Ich bin jetzt politisch wahrscheinlich nicht so bewandert wie die meisten hier im Raum, aber mich persönlich würde einfach mal interessieren... Ach, erstmal die Frage noch zur Frage. Also ich höre noch lineares Programm, aber meistens dann halt zu den Nachrichtenzeiten. Ne? Und sonst finde ich zum Beispiel super, dass der Deutschlandfunk das jetzt auch anbietet mit den Informationen am Abend, auf Spotify zum Beispiel, dann kann man es halt... hören, wenn man dann zu Hause ist und nicht Punkt 18 Uhr. Ja, meine Frage noch, und da kam ja auch gerade noch dazu mit dem Rezo-Video, und ich finde, das dockt auch so ein bisschen an diese ganze Debatte an mit Ost-West, ja, wo verliert man Leute, wo erreicht man die Leute gar nicht mehr. Da wollte ich einfach nur von Ihnen wissen, wie schätzen Sie dann diese ganze Sache ein, mit dem, dass jetzt praktisch wie so ein neuer Kommunikationsraum erschlossen wird, der aber an Ihnen vorbeigeht praktisch und auch nicht mehr wirklich so kontrolliert stattfindet, wie das bisher der Fall war. Ich persönlich sehe da ein Riesenpotenzial, aber man muss halt wirklich aktiv da reingehen und nicht so zurückschrecken, wie das bisher war. Ich wollte einfach mal fragen, wie Sie das sehen.
Also als neuer Kommunikationskanal quasi YouTube, genau, wo ja. Leute in
soziale Medien, aber jetzt war YouTube im Vordergrund.
Klar, damit müssen wir uns auf jeden Fall ja auch auseinandersetzen. Wir sehen das ja vor allem, also jetzt nicht eben nur, was speziell eben eine junge Zielgruppe betrifft, sondern glaube ich auch, was die AfD betrifft, die ja ganz massiv nur in ihrer eigenen Blase kommuniziert und mit ihren eigenen Leuten und sich die Videos speziell nur für ihre eigenen Leute ins Internet stellt. Und ich glaube, das ist für uns echt eine Herausforderung, wo ich ehrlich gesagt noch nicht sehe, dass wir die abschließende Antwort darauf gefunden haben. Aber wir müssen auch mit neuen Kommunikationswegen leben. Und ich glaube, wir müssen uns da deutlich mehr noch damit beschäftigen, wie man eben auch Menschen erreicht, die sich in solchen Blasen befinden und die ganz gezielt bespielt werden. Also es ist ja nicht nur die AfD, auch andere Parteien versuchen eben, um der AfD was entgegenzuhalten, genau das zu machen. Also die CDU will ein Newsroom einrichten. Das Verkehrsministerium, Nadine kann ein Lied davon singen, hat einen Nachrichtenraum. Und die bespielen vor allem das Publikum selbst und gar nicht mehr zwingend über uns. Und das ist natürlich eine schwierige Entwicklung. Aber ich habe mich heute daran erinnert, als Steffen Seibert 2011 gesagt hat, dass er zu Twitter geht. Da war hier ein Riesenaufschrei und auch die Frage, ob er jetzt an uns vorbeikommuniziert ist, ist auch nicht eingetreten. Also,
aber zu den Phänomenen gehört hier, also ein paar Stockwerke unter uns, ist der große Saal der Bundespressekonferenz, wo der Thilo Jung als YouTuber ist und den sozusagen die Atmosphäre im Saal verändert hat, auch polarisiert hat im Saal. Gar nicht so sehr, weil er kritischere Fragen stellt als andere oder so oder Themen aufwirft, die andere nicht aufwerfen, sondern weil ein ganz anderer Stil reinkommt, ein anderes Format. Also weil durch dieses YouTube-Format, das was früher ein klassisches rechtliches Rechercheforum war, Journalisten recherchieren an einem Thema, fragen die Bundesregierung, dass durch dieses YouTube-Format auf einmal zu so einer Art Interview-Format wird, wo einer sitzt und dieses Ereignis da unten selbst zu einer Art Interviewthema macht. Das verändert sich so und ich sage auch immer, dass das ist so, damit setzen wir uns auseinander. Das erreicht uns auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, diese Veränderung der Leben der Medienlandschaft. Der Hans Heimdall meldet sich und die Frage nämlich, die Sie gerade gestellt haben, wie wir damit umgehen, die gebe ich mal an den Programmmacher auch mal weiter jetzt. Also Hans Heimdall, Programmleiter von Deutschlandfunk Kultur.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin nicht zufällig hier, sondern weil ich auch Abonnent bin. Also vielen, vielen Dank für das, was ihr da so macht mit diesem Podcast. Das ist wirklich toll. Ja, so einfach ist das mit der Frage natürlich auch nicht. Ich will sie mal versuchen anzulagern an etwas, was hier auch viele gesagt haben, die sich beteiligt haben, nämlich diese Wahrnehmung einer großen Verschwörungsmaschinerie, deren vornehmster Teil eben auch wir Medien sind. Und wenn man sich so fragt, wie kann das eigentlich ernsthaft sein? Ja, wie kommen Leute, wenn es jetzt nicht polemisch gemeint ist, wie kommen die eigentlich zu diesem Eindruck? Meinen die das ernst? Und da fallen mir zuallererst zwei Antworten ein, nämlich die eine, dass sie offenbar zu wenig Unterschiede wahrnehmen, ja, dass sie so das Gefühl haben, die sagen doch irgendwie das Gleiche wie die Regierungssprecher auch. Und wahrscheinlich ist ein zweiter Grund, dass sie das Gefühl haben, in meiner Lebenswirklichkeit kommen sowieso keine Folgen von deren Handeln an. Ja, so. Und das wären auf jeden Fall große Beweggründe, die für das nicht nur, was ihr mit dem Podcast macht, sondern wir natürlich auch im Programm machen, immer wieder eine Rolle spielen, deutlich zu machen, was für differenzierte Prozesse von Meinungsfindung, von Sachanalyse, von Diskussion und dahinter stehen, um dann letztlich mal zu demokratischen Entscheidungen und vielleicht auch zu Folgen kommen, dass, weiß ich nicht, irgendeine Dorfumgehungsstraße oder was dann auch die Folge sein mag, dort auch tatsächlich in der Lebenswirklichkeit ankommt. Aber den dramatischen Befund finde ich, dass dieses Verständnis nicht da ist. Das ist ja nicht nur kein Verständnis davon, wie politische Institutionen miteinander zusammenarbeiten, sondern auch davon, wie Medien arbeiten und wie sie eigentlich mit öffentlichen Diskursen umgehen. Man müsste sich ja eigentlich die Frage stellen, wie kann es eigentlich sein, dass ich wahrnehme, dass die sich alle einig sind, nehme ich die Unterschiede nicht wahr? Wie kommt es, dass ich die Unterschiede nicht wahrnehme? Ist ja nicht nur eine Frage an uns. Ja, wir sollten das nicht so schlankweg als Urteil akzeptieren. Also diese Frage, was man eigentlich leisten muss, um deutlicher zu erklären, wie altmodisch gesprochen Demokratie funktioniert, wie Öffentlichkeit funktioniert, da ist uns was abhanden gekommen. Dieses Verständnis ist nicht mehr so da. Das hat nicht nur was mit Emotionen, mit Aufregung zu tun, sondern mit mangelndem Verständnis. Das finde ich ganz schockierend.
Ja, Hans, vielen Dank. Wir haben noch eine Wortmeldung da. Gibt es noch andere Wortmeldungen? Sonst, achso, Sie haben noch eine Ergänzung. Wir haben noch eine Ergänzung da von Ihnen, ja. Lukas, glaube ich. Ne?
Immanuel, aber Immanuel. Lukas, sorry. Das passt schon. Nee, nur ganz kurz, weil es mir gerade kommt, wo ich so zuhöre. Was ich auch ganz toll finde, vielleicht nicht im Format des Politik-Podcasts, aber generell so, wie entstehen Nachrichten? Also, dass man mal dabei ist und auch dahinter guckt und nicht nur praktisch das bekommt, was rauskommt, sondern auch versteht, wie entsteht das eigentlich, weil man dann ja wieder das Verständnis praktisch ja einfach wieder vielleicht ein bisschen erneuern kann in der Gesellschaft. Ja. Und das kann man ja super machen in so Online-Formaten, ne? Ist ja ganz frei.
Ja, wir nehmen das auch nochmal mit, also das Interesse offen zu legen, wie wir selber arbeiten, über uns selber zu sprechen. Auch das haben wir manchmal diskutiert, wie stark interessiert das oder nicht.
Ja, aber das, sollen wir die Frage noch? Es war eine Frage, oder? Oder war das nur eine Anmerkung?
Ach so. Oder wenn du, willst du noch was sagen dazu?
Aber? Ja, mir fiel jetzt nur spontan ein, dass das journalistisches Grundhandwerk eigentlich ist, auch zu erkennen, was ist ein Thema oder was könnte eins werden. Überhaupt habe ich jetzt in den letzten Minuten viel über die klassische Krise des Journalismus auch nachgedacht. Die gehört nämlich zu dieser ganzen Diskussion auch dazu. Und je mehr die Herausforderungen wachsen durch YouTuber und durch Meinungsäußerungen im Internet, desto mehr habe ich manchmal das Gefühl, verwischen diese klassischen Grenzen zwischen Meinung und Bericht. Also das klingt heute schon fast so altertümlich, aber es ist eigentlich wichtiger denn je zu unterscheiden. Und das vermisse ich bei vielen dieser Internetauftritte. Das sehe ich auch als Problem bei dieser ganzen Rezo-Debatte. Ich will jetzt nicht auf die Meinungsfreiheit hinaus, aber dass die CDU selber so einen Brückenschlag zwischen Journalismus und YouTubern gemacht hat, das finde ich hochproblematisch. Das fiel mir dazu jetzt noch ein.
Hallo, Lukas Winterfeld, mein Name. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt muss ich mich ein bisschen sammeln, weil das jetzt doch sehr viel war, zu dem ich was sagen könnte. Und zwar die Formate. Also ich habe zwar mit einem deutschen Podcast angefangen, bin dann aber relativ schnell rüber nach Amerika schon vor ein paar Jahren und habe seitdem auch immer wieder mir erträumt, dass ich mir mal so einen amerikanischen Podcast nehme und ihn versuche ins Deutsche zu übersetzen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber es war
einfach so die Idee.
Meine absolute Favorite ist Radiolab. Das ist ein, Sie sind nicken, Herr Dietchen, kennen Sie den?
Mhm,
ja, das ist was, ich würde sagen, also das ist ein bunter Blumenstrauß an Themen. Da würden sich vielleicht Journalisten wie Sie, die sich mit Tagespolitik beschäftigen, zum Teil auch schwer tun, weil Radiolab den Vorteil hat, eben so ein bisschen wissenschaftlich, journalistisch unterwegs zu sein. Die können halt über alles berichten. Die haben aber auch vor ein paar Jahren zum Beispiel einen Spin-off gemacht über das Bundesverfassungsgericht in den Staaten und sind mittlerweile bei Staffel 4. Also es scheint zu gehen, Kavak vorhin angesprochen, und es wurde, glaube ich, entschieden, dass es nicht spannend genug sei, jetzt hier in der Runde, da dezidiert eine Folge drüber zu machen, über irgendein Urteil. Und was ich bei den Amerikanern halt so sehe im Vergleich zu Deutschland, ist das Storytelling. Auch das ist in Zeiten von der Krise des Journalismus vielleicht schwierig, und gleichzeitig, ähnlich wie bei Hollywood, kriegen die Amerikaner es irgendwie hin, mich zumindest darüber extrem zu begeistern, weil das Storys sind, die einen zu Tränen rühren, mitnehmen, was auch immer. Deutschlandfunk Nova probiert das zum Teil, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie auch das Geld ist, was dahinter steht. Radiolab wird zum Teil ja auch privat finanziert. Die haben da irgendwie andere Mittel und sind da ein bisschen erfahrener und kriegen es besser hin, als wir Deutschen da momentan unterwegs sind. Zu Ihrem Format würde ich sagen, auch da wieder der Vergleich zu Amerika. Ich habe so ein Format, was ich tagesaktuell ich habe mit Kontrovers, glaube ich, angefangen beim Deutschlandfunk, und dann kam der Politik-Podcast, und ich habe mich eben gefreut, dass es ein tagesaktuelles Format gibt, weil auch da, das fand ich damals unterrepräsentiert in Deutschland. Bei all den Vorschlägen, die jetzt kamen, würde ich halt so ein bisschen mahnend dazugeben, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich mit beschäftige, ein Format mehr zieht mir, da muss ich mir überlegen, wo packe ich das noch rein? Und das erhöht natürlich in der Summe auch die Komplexität der Themen und die Gleichzeitigkeit von allem. Also der Ansatz zu sagen, man geht mit einem neuen Podcast, nimmt Tempo raus, indem man das Thema von vor einem Jahr aufnimmt, gute Idee. Und gleichzeitig geht es in die Breite, und der Einzelne weiß trotzdem nicht so genau, wohin er sich politisch oder gesellschaftlich irgendwie verorten soll. Also auch das trägt ja zum Teil zur Dynamik dabei, dass die Komplexität in der heutigen Zeit einfach so unfassbar groß ist.
Ja, sehr kluge, sehr richtige Beobachtung, glaube ich. Ja. Wir haben da noch eine.
Hinten dann auch nochmal.
Eins, zwei. Fangen wir da an.
bei Ihnen.
Vielen Dank. Ich bin auch Lukas. Und ich wollte noch mal ganz kurz den Bogen schlagen und den Erfahrungsschatz hier im Raum nutzen für eine Frage, die mir als junger Mensch unter den Nägeln brennt. Jetzt haben wir geredet über Politikverdrossenheit im Osten. Politik ist so kompliziert, wurde hier gesagt. Dann auch noch, uns ist irgendwas abhanden gekommen, die Krise des Journalismus. Und dann kam mir so in den Kopf, vor 20 Jahren war Politik wahrscheinlich auch schon kompliziert und vor 50 auch. Und wahrscheinlich haben sie nicht so viel anders gemacht. Es kann jetzt nicht nur am Internet liegen, dass irgendwie nicht mehr funktioniert, oder?
Das muss der Älteste in unserer Runde beantworten.
Ich habe ehrlich gesagt sogar die Frage nicht richtig verstanden. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass das, was wir heute machen, nicht mehr funktioniert. Oder was?
Es war jetzt schon ein bisschen so der Tenor, dass irgendwie hier ist uns irgendwas abhanden gekommen, wir müssen irgendwas anders machen, wir müssen reagieren, dann im Osten, wir müssen irgendwie Demokratie wieder erklären. Habe ich es falsch verstanden? Oder?
Also ich muss niemand Demokratie erklären, das empfinde ich nicht als meine Aufgabe, dann missverstehen wir uns grundsätzlich.
Also ich docke da in der Weise an, dass auf jeden Fall vor 20 Jahren oder so die Identifikation von Menschen mit bestimmten politischen Positionen sehr viel dauerhafter war. Nicht? Das ist ja oft analysiert, viel beschworen, dass die Bindungskraft von Parteien und so da sehr nachgelassen hat. Wähler sehr viel beweglicher sind oder überhaupt sehr viel beweglicher sind und dadurch auch so der Eindruck entsteht, als wenn ein, zwei oder drei Themen alles entscheiden. Ne? Also ich wechsle die Partei, weil bei dem einen Thema, da sind die anderen irgendwie attraktiver und es ist nicht mehr eine Identifikation mit einer Herangehensweise an politische Prozesse. Das macht es für alle Beteiligten sehr schwer und birgt, glaube ich, auch in sich die Gefahr, dass der Resonanzraum Medien diesen Effekt noch verstärkt, nicht? Weil er selber auch immer nur so diese Veränderungen, die grellen, schrillen Veränderungen an der Oberfläche deutlich macht. Die anderen Prozesse sind ja sehr viel langsamer und über die redet man deshalb auch nicht so oft, sondern das andere steht dann so ein bisschen im Vordergrund. Also das wäre jetzt, so habe ich Sie verstanden, da docke ich ran. Das ist sicher nicht der Unterschied in der Komplexität, aber ich glaube, der Unterschied darin, dass Menschen nicht vertrauen, irgendwelchen, ne, dass sie irgendwie sagen, auch den habe ich jetzt mal vor 8 Jahren gewählt, der wird das schon richtig machen, den wähle ich jetzt auch nochmal. Und dass sie sich von ganz wenigen Themen einnehmen lassen.
So, und jetzt hatten wir dort noch.
Hallo, ich bin Janosch. Da kam gerade der Kommentar zu Twitter. Steffen Seiber hat Twitter und irgendwie genau, das Erdbeben ging durchs Studio hier. Ich meine, wenn wir in die USA gucken, Donald Trump hat auch Twitter und die Konsequenz daraus ist, dass die New York Times Rekordabsatzzahlen oder Rekord-Abozahlen hat. Und die Frage ist doch eigentlich, ob nicht durch die Vielfalt an Informationen es mehr an Einschätzung braucht. Und ich glaube, das finde ich ja eigentlich ganz dankbar, weil das nämlich so war. Das nämlich in der Tag war, das nämlich aber eben auch durch den Podcast war, weil die Informationen am Abend nehme ich mit 1,8-facher Geschwindigkeit auf, um Informationen aufzunehmen. Das ist Konsum, um mitzukriegen, was los ist. Und bei den Podcast-Formaten, das regt zum Denken an. Das ist eben, das habe ich auch gerade hier wieder gemerkt, bei vielen Punkten, wo ich denke, ach ja, siehst du es genauso. Und das ist vielmehr ein inhaltlicher Austausch. Und das fand ich eben auch aus den Punkten, die gerade kamen. Es geht vielmehr um Meinungsbildung, um zu erklären, was sind die verschiedenen Punkte. Und ich glaube, das finde ich ganz spannend. Tatsächlich, was sind die verschiedenen Aspekte, die hinter einem Beitrag stehen? Und das zu erklären, finde ich super, weil eben das mich mitnimmt als Hörer. Und das finde ich, ist für mich der qualitative Unterschied eben zum linearen Programm. Das finde ich super.
Ich glaube auch, dass es da noch eben ein Bedürfnis gibt. Also man sieht es ja nicht nur bei uns Radio, sondern man sieht es ja auch an den Zeitungskollegen, die bei den Wochenendauflagen oder bei eben dem Magazin, vielleicht nicht zwingend Magazin, aber die Wochenendauflagen sind nicht so schlimm gesunken, wie es bei den Tageszeitungen der Fall ist, weil die eben mehr Hintergründe bieten, weil die mehr Einordnung bieten. Und das ist natürlich in Zeiten, in denen alles immer schneller wird, in denen man mit 1,8-facher Geschwindigkeit, das dachte ich, machen nur immer wir hier, das können aber gut. Und dann braucht man das, glaube ich, auch einfach. Also die Informationen kommen einfach viel mehr und aufreger werden, viel schneller hochgezogen. Wir kennen das ja auch, also dass wir schneller über etwas berichten, dass es viel schneller bei uns aufschlägt einfach, dass wir, obwohl wir schon ein schnelles Medium sind mit Radio, wir solche Dinge ja schnell aufnehmen können, trotzdem nochmal diese Einordnung, glaube ich, auch für uns ganz gut ist. Und das, glaube ich, auch für uns als, also für den Deutschlandfunk, für Deutschlandfunk Kultur, auch für Nova, glaube ich, eher so eine Art, vielleicht nicht Alleinstellungsmerkmal, aber ein Qualitätsmerkmal ist, dass wir die Zeit noch haben, das zu können. Also, dass wir auch Sendeflächen dafür haben, nicht nur den Politik-Podcast, sondern auch den Hintergrund zum Beispiel oder die Zeitfragen. Also solche Dinge, das dann nochmal aufzubereiten, was man im aktuellen Tagesprogramm nicht tun kann.
Dann nehmen wir das mal als Schlusspunkt, glaube ich. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja. Also unser Applaus gilt Ihnen. Vielen Dank für den Besuch zu dieser Jubiläumsfolge. Das war interessant, bestätigt, ich glaube, das kann ich für uns alle sagen, dass dieser Podcast ein lehrreiches Format für uns geworden ist. Wir lernen was über uns selber, weil wir miteinander nochmal in einer anderen Weise im Gespräch sind. Aber wir lernen auch von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Es war sehr interessant, es gab Anregungen und ich würde mir mal vornehmen, das war nicht das letzte Mal, dass wir versuchen, mit Ihnen, mit Hörerinnen und Hörern im Gespräch zu sein. Das jetzt auch als Botschaft an all diejenigen, die das hören jetzt und heute nicht dabei waren. Wir schaffen andere Gelegenheiten. Zwei nenne ich schon mal. Unsere Kolleginnen und Kollegen in Köln machen nächste Woche eine Konferenz in Köln. Die Konferenz für Journalismuskritik. Das ist eine Konferenz, die sich im Deutschlandfunk Funkhaus auseinandersetzt mit Fragen des Journalismus, wie der Titel der Konferenz schon sagt. Und wir haben uns vorgenommen, hier im Herbst, wahrscheinlich im November, zum dann, glaube ich, fünften Mal die Konferenz Formate des Politischen zu machen. Lynn Jordens steht auch da, die da mitorganisiert hat in den letzten Jahren, auch einen Versuch, sozusagen diese Transparenz zu schaffen über eigene Arbeit in diesen Zeiten, in denen sich so viel auch im Bereich der politischen Kommunikation, der Medien und der Politik verändert, darüber zu sprechen, hier dann im Saal der Bundespressekonferenz sozusagen in der Arena dieses Diskurses, dann für zwei Tage oder anderthalb Tage werden das dann wahrscheinlich sein, da mal einen Raum für die Reflexion zu schaffen. Das war es für uns heute auch. Herzlichen Dank. Schönen Abend noch.